Ich weiß nicht, ob Sie die Erfahrung kennen, dass manche Texte im Neuen Testament oder überhaupt in der Bibel plötzlich einem ganz neu wichtig werden oder was Neues zeigen, was einfach dann uns entsprechend beschäftigt für längere Zeit. Mir ging das so mit dem Gespräch Pilatus und Jesus in der Passionsgeschichte nach Johannes. Das Zusammentreffen von Politischem, von der Politik und von dem ganz anderen, das, was Jesus gebracht hat, das Reich Gottes. Und Pilatus fragt: Ich habe gehört, dass du König bist. Und Jesus will zuerst wissen, woher er das weiß. Und er merkt, dass eigentlich das gar nicht so wichtig ist. Und antwortet auch nicht gleich mit Ja oder Nein. Aber im Verlauf des Gesprächs fragt Pilatus doch nach: So, bist du doch ein König? Und Jesus sagt: Ja. Ich bin dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus antwortet: Was ist schon Wahrheit? Manche verstehen es so, als ob er sagen würde: Ja, ich will auch wissen, was Wahrheit ist. Aber dann hätte es ja ein Gespräch gegeben zwischen Jesus und Pilatus. Dann wäre er bereit gewesen, etwas über die Wahrheit zu sagen. Ganz sicher. Ich verstehe das so, dass Pilatus sagt: Wahrheit, das interessiert mich nicht. Wer kann das schon wissen, was Wahrheit ist? Aber die Aussage Jesu zeigt die Wichtigkeit der Wahrheit. Ja, ich will beginnen mit der Definition von Wahrheit. Ich weiß nicht, ob Sie früher mal und ob es das heute noch gibt, Aufsatzthemen in der Oberstufe der Gymnasien kennengelernt haben, wo es um Begriffsbestimmungen ging. Dass man in irgendeiner Weise Begriffe genannt bekommen hat, meistens drei, die entweder verwandt waren oder zwei davon waren verwandt und einer war das Gegenteil oder so. Und das war immer eine sehr ergiebige und interessante Sache, diese Begriffsbestimmungen. Ich fand die gut, dass es die gab. Und den Schülern hat man immer gesagt: Fangt mit Redensarten an und kümmert euch mal drum, was das Gegenteil sein kann von dem Begriff. Und so mache ich es jetzt auch. Ich nenne einfach ein paar Redensarten, die im Zusammenhang mit Wahrheit bekannt sind. Der Wahrheit die Ehre geben zum Beispiel. Oder der Ausspruch: Das erste Opfer eines Krieges ist immer die Wahrheit. Oder: Etwas entspricht der Wahrheit. Oder: Die Wahrheit hat sich durchgesetzt. Ich erinnere mich an das Erleben einer Freundin, die schon verstorben ist. Die hat einen Autounfall verursacht und hat aber behauptet, sie war nicht schuld. Und hat einen Rechtsanwalt engagiert. Und bei der Gerichtsverhandlung, wo der Rechtsanwalt fast vor dem Erfolg stand mit seiner Argumentation, hat sie das schlechte Gewissen gepackt. Und sie hat gesagt: Ich war's doch. Da hat sich die Wahrheit durchgesetzt. Oder die Wahrheit sagen. Einfach, es gibt ja ein Sprichwort: Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Und ich habe gehört, ja, und das wunderbare Märchen von des Kaisers neuen Kleidern. Ich habe gelesen, gehört, dass Kinder bis zum 4. Lebensjahr nicht lügen können. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann es mir vorstellen. Oder bei der Wahrheit bleiben. Oder Leute, die so an das Lügen gewöhnt sind, dass man von ihnen sagt, wenn sie den Mund auftun, kommt eine Lüge raus. Und es gibt einen Witz, jüdisch, russisch, der ein bisschen was davon zeigt. dass sich zwei treffen auf dem Bahnsteig. Und der eine fragt, wo gehst du hin? Wo fährst du hin? Und der Gesprächspartner sagt, nach Moskau. Da sagt der andere, du lügst. Ich weiß genau, wenn du sagst, du fährst nach Moskau, fährst du nach Petersburg. Warum lügst du also jetzt? So kann es gehen, wenn man an das Lügen so gewöhnt ist. Ich erinnere auch an die Schwurformel bei Gericht, wo man aufgefordert wird, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die Wahrheit ist etwas ganz Zentrales und wir wissen alle, dass wir nicht gerne angelogen werden wollen und dass ganz, ganz viel gelogen wird in unserer Welt. Das Gegenteil, Lüge, Verdrehung, Vernebelung, Täuschung, Illusion, Verstellung, Heuchelei, Schein, der bloße Schein, Utopie oder Ideologie. Und verwandte Begriffe. Es ist mir aufgefallen, dass Jesus im Zusammenhang mit Wahrheit auch oft vom Licht spricht. Verwandt ist auch die Wirklichkeit, die Tatsächlichkeit. Und als ich mir all das überlegt hatte, da habe ich mal im deutschen Wörterbuch nachgeguckt. Und das deutsche Wörterbuch sagt, Wirklichkeit, Wahrheit hat mit Wirklichkeit zu tun. Wirklich Geschehenes, der richtige Sachverhalt und die Übereinstimmung mit den Tatsachen. Das leuchtet ein. Ich werde nun auf die Wahrheit der Bibel eingehen. Nach unserem Verständnis gibt es keine Wahrheit außerhalb der Wahrheit Gottes. Und da spielen die Tatsachen der Heilsgeschichte natürlich eine große Rolle. Schöpfung, die Bestimmung des Menschen als Gesprächspartner Gottes, das Ebenbild Gottes zu sein. Und der Entschluss der Menschen, lieber einem anderen zu folgen, als diesem Gott, der sie eigentlich, die ersten Menschen, als Beziehung geschaffen hat, als Menschen, die mit ihm eine enge Beziehung haben. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis von Anfang an und der Sieg des Vaters der Lüge. Aber Gott lässt sich das Ruder nicht aus der Hand nehmen. Das Ganze, was uns im Alten Testament erzählt wird, von der Strategie Gottes, die darin besteht, dass er einen Bund eingeht mit Einzelnen und mit seinem Volk. Und das Wissen um den wahren Gott, das lebendig bleiben soll in seinem Volk und auch in den Völkern der Umgebung, den anderen Völkern. Dieses Wissen soll gepflegt werden. Und dieses ganze Versagen des Volkes, aber trotzdem, Gott behält die Sache in der Hand. Bis dahin, wo die Zeit erfüllt ist, wie uns berichtet wird. Das Ganze war Vorbereitung auf das Kommen dessen, mit dem eine neue Zeit beginnen soll. Die Zeit des Immanuel, die Zeit dessen, der auf wunderbare Weise gezeugt wurde und geboren wurde und auch den Namen Jesus als Programm bekommen hat. Gott rettet. Ein Mensch nach dem Herzen Gottes in Wort und Tat. Und wenn wir uns mit diesem Menschen im Neuen Testament beschäftigen, dann erfahren das ganz, ganz viele, dass da der Glanz der Wahrheit ist. Und dass das alles echt ist, dass dieser Mensch, der uns da vorgestellt wird in den Evangelien und auch nachher in den Briefen, dass das keine Erfindung sein kann. Jesus beginnt seine öffentliche Tätigkeit mit einem Paukenschlag. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist genaht. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Glaubt an das, was ich euch zu bringen habe, was ich zu sagen habe. Und an seine Lehre. Das Reich Gottes und seine Besonderheiten, was Jesus in den Gleichnissen näher entfaltet. Die Gesetze des Reiches Gottes, die Bergpredigt mit den ganz neuen Werten der Reinheit, Ehrlichkeit, Barmherzigkeit, nicht nur der Nächstenliebe, sondern auch der Feindesliebe. Dann ist auffällig, was er über seinen Vater sagt. Er spricht ganz oft vom Vater. Sein Vater, mit dem er in ganz enger Verbindung steht und der ihm sagt, was er tun soll und was er reden soll. Und den Jesus den Zuhörern ganz fest ans Herz legt, nahelegt, dieser Vater soll auch euer Vater werden, als liebevoller Versorger, als Schutz, als den, der barmherzig ist. Dann spricht Jesus ganz klar von seiner Sendung. Er ist gekommen, nicht für die Reichen und nicht für die Erfolgreichen, sondern für die Versager, für die, die gescheitert sind in irgendeiner Weise, die sich schuldig gemacht haben, die Verlorenen, die es nicht so ernst nehmen mit der Wahrheit und mit der Ethik. Und er ist gekommen, nicht um Macht auszuüben, wie das bei den üblichen Machthabern ist, dass sie darauf pochen, dass sie zu denen gehören, die bestimmen dürfen, die geehrt werden wollen, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Unglaublich. Und er steigert das auch noch, was er da zu sagen hat zu seinen Zuhörern. Übrigens, die Massen sind geströmt zu ihm. Sie haben gemerkt, dass seine Lehre ganz anders ist, als die der Pharisäer war, der Schriftgelehrten war. Da ging es um das rechte Verhalten, um die rechte Auslegung der Gesetze. Und Jesus hat was ganz anderes zu erzählen. Eben den Vater, das Reich Gottes. Er lädt ein zu sich, lädt ein, bei ihm Ruhe zu finden. Er lädt ein, wenn man durstig ist, bei ihm Erfüllung zu bekommen. Es wird uns berichtet, dass er gewaltig geredet hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Oder es wird uns berichtet, dass ein paar Menschen, die gedungen wurden von den Feinden Jesu, es wird uns auch berichtet, dass Jesus ganz viele Feinde bekommen hat, gerade bei denen, die ihre Macht gefährdet sahen, ihre Macht über Menschen, Macht in der Lehre, durch die Lehre, Macht, die sie durch ihr Ansehen festigen wollten und festhalten wollten daran. Diese Verantwortlichen schickten welche zu Jesus, um ihn bei irgendwelchen Dingen zu fangen, wo man ihn belangen konnte. Und sie kommen zurück und sagen, nie hat ein Mensch so geredet wie er. Wie dieser Mensch redet. Johannes 7 ist das. Und dann seine Selbstcharakterisierung. Unglaublich, was Jesus über sich gesagt hat. Die sogenannten Ich-Bin-Worte. Eigentlich betont er das Ich-Ich-Bin. Das erinnert ein bisschen an die Vorstellung Gottes. Ich bin, der ich bin. Er nennt sich das Licht der Welt, das in der Finsternis scheint und lädt ein, in diesem Lichtkegel um ihn herum selbst zu kommen. Er ist der Hirte, der gute Hirte, der sich so um seine Herde kümmert, dass er auch das Leben für sie gibt in der Gefahr. Das Brot des Lebens, bei ihm kann man satt werden. Der Weg, der von Gott zu den Zuhörern gekommen ist. Und er sagt, nicht nur der Weg bin ich, sondern auch die Wahrheit. Durch dieses Kommen in das Volk wird deutlich, dass Gottes Wirklichkeit in Jesus wirklich da ist. Und das Leben, dieser Dreiklang, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Leben, das er bringt als diese absolute Wirklichkeit Gottes, das die Welt des Truges und der Vergänglichkeit enthüllt. Und es gibt eine Stelle, wo berichtet wird, dass Jesus wirbt ja darum, dass er angenommen wird, ernst genommen wird. Und im Johannesevangelium an einer Stelle wird gesagt, dass er seine Gegner auffordert, wenn ihr nicht glaubt, glauben könnt an das, was ich sage, was ich verkündige, dann glaubt doch wegen all dessen, was ich tue. Er hat versorgt die Hungrigen. Es wird von an vielen, in jedem Evangelium kommt etwas von der Speisung der vielen, der Zuhörer, die satt gemacht werden mussten, weil sie ihm nachgegangen sind und ihn hören wollten. Es wird berichtet von Heilungen, von Befreiungen, dass Jesus Tote auferweckt hat. Das alles ist ein kurzer Streifzug über das, was wir von Jesus erfahren können in den Evangelien. Und ich kann nur raten, immer neu sich den Evangelien auszusetzen, sie immer neu zu lesen und immer neue Aspekte bei diesem Jesus zu finden und seine Wahrheit tief auf sich wirken zu lassen. Natürlich gab es Widerstand, das ist verständlich, erklärbar, wenn Gottes Wahrheit in die Welt der Verblendung und des Trugs hineinbricht, dann gibt es Widerstand. Und Jesus kennt seinen Widersacher. Er spricht mindestens zweimal vom Fürsten dieser Welt, den Satan, der entmachtet wird durch ihn, durch das, was er verkündigt und was das Ziel seines Kommens ist, das eigentliche Ziel, auf das das Leben Jesu hinausführt. Sein Leiden und Sterben, das Geheimnis des Kreuzes, das Opferlamm, die Stellvertretung durch dieses Opfer, auf das Johannes der Täufer schon zu Beginn des Johannes-Evangeliums hinweist. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Das Geheimnis der Stellvertretung. Und nur dieser Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott, konnte zum Versöhner zwischen Gott und uns Menschen werden. Es haben sich viele, viele Theologen Gedanken über das Kreuz gemacht. Es ist ein Geheimnis. Es gibt ein Buch eines bekannten englischen Theologen, das hat etwa 400 Seiten. über das Kreuz, wo er sich ganz, ganz intensiv auseinandersetzt mit der Wahrheit des Kreuzes, aber auch mit den vielen Irrtümern, die über das Kreuz entstanden sind, beim Nachdenken über das Kreuz. Mir gefällt am besten die These oder das Verständnis des Kreuzes, dass es Gottes gemeinsame Rettungsaktion war zur Schaffung von Gerechtigkeit, die vor Gott nötig ist, die wir bekommen müssen, um vor Gott wirklich bestehen zu können, gerecht zu sein. Gott und Jesus waren sich einig, das gemeinsam zu machen. Gott hat Jesus nicht gezwungen in irgendeiner Weise oder überredet oder Jesus hat das nicht richtig eingesehen oder sonst etwas. Ja, es war kein Kampf. Es gibt eine Stelle im 2. Korintherbrief, die gehört für mich zum Eindrücklichsten, um das Kreuz zu verstehen. 2. Korinther 5, 19 und 21. Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selbst. Das, was wir in dem bekannten Weihnachtslied singen, O du Fröhliche. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Und das konnte nur einer machen, der selbst kein Sünder war. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, den Thesen, dass Jesus Mensch war und von Gott nur erwählt wurde durch die Erfüllung mit Heiligem Geist, mit dem Heiligen Geist bei seiner Taufe. Es ist mehr. Es ist wichtig, die Jungfrauengeburt wirklich hochzuhalten. Ein norwegischer Theologe hat gesagt, die Hauptsäulen der Theologie sind die Jungfrauengeburt und die Auferstehung. Und ich lese diese Stelle in 2. Korinther 5, 19 und 21. Gott versöhnte in Jesus Christus die Welt mit sich selbst. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Wir können aufgrund des Opfers Jesu vor Gott bestehen, sind gerecht gemacht durch Jesus. Gott ist uns wirklich zum Vater geworden, wenn wir das wollen. Die Bestätigung des Kreuzes, Auferstehung, die zweite wichtige Säule beim christlichen Glauben. Jungfrauengeburt und Auferstehung, das sind die Tatsachen, die Wahrheit schlechthin. Und die Frucht von dieser Rettungsaktion Gottes steht auch in 2. Korinther 5. Und da zitiere ich auch, er ist für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Gottes großes Angebot, Annahme der Versöhnung. Und in der Annahme der Versöhnung werden wir zu Kindern. Und neue Geschöpfe. Es geschieht ein Herrschaftswechsel. Durch den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, Jesus spricht auch ganz oft vom Geist der Wahrheit, werden wir zu Kindern Gottes. Neue Geschöpfe. Ein neues Leben, das natürlich entfaltet werden will. Auch da gibt es viele Aspekte, was diese Kindschaft, was das bedeutet. Und da hat Jesus auch schon bei einer seiner Lehren, ziemlich am Anfang seiner Wirksamkeit, gesprochen, dass es wichtig ist, die Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit über uns, die Wahrheit über Jesus und die macht frei. Frei von der Herrschaft des Widersachers, von der Herrschaft der Sünde und gibt Sohnschaft. Und es ist interessant, nachdem Jesus das gesagt hat von der Herrschaft, vom Erkennen der Freiheit, vom Erkennen der Wahrheit, dass dann die Zuhörer sich wehren und sagen, wir sind doch keine Knechte. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird frei machen. Und die sagen, wir sind frei, weil wir Juden sind, weil wir von Abraham abstammen. Und Jesus in geheimnisvoller Weise spricht vom Knecht und vom Sohn. Und das ist schon ein Hinweis darauf, wie die Wahrheit bei uns zum Zug kommen soll. Knechtschaft der Sünde im Gegensatz zur Sohnschaft. Der Sohn bleibt im Haus des Vaters. Viele, viele Menschen haben das erlebt. Diesen Wechsel raus von der Selbstbestimmung, raus vom Gefallensein aus der Beziehung zu Gott. Und ich möchte als ein Beispiel für viele ein bisschen erzählen, was ich in der letzten Zeit erfahren habe in einem Buch, das vielleicht manchen von Ihnen bekannt ist. Vielleicht kennen Sie den Titel, vielleicht haben Sie den Verfasser auch mal in einer Talkshow gesehen. Das ist das Buch Ziemlich Bister Schurke. Noch nicht lang rausgekommen, wo der Verfasser der Vermögensverwalter war und beim Umgang mit Geld immer großzügiger wurde und mit vielen Möglichkeiten der Geldwäsche vertraut, auch ganz, ganz viel Geld selbst erworben hat, ein Riesenvermögen erworben hat. Ich weiß nicht, ob manche von Ihnen das Buch kennen, schon darin gelesen haben. Ich habe einfach drin rumgeschmökert und es hat mich interessiert, wie er Christ geworden ist. Er war also beliebt, er war Rollstuhl, an den Rollstuhl gebunden durch einen Verkehrsunfall als Jugendlicher und fand das aber gar nicht so schlimm. Hat sich arrangieren können mit dem Zustand und wurde dann ganz erfolgreich auch Finanzmensch, auch mit vielen Unregelmäßigkeiten, hat sich in höchsten Kreisen bewegt und hat es genossen und kam aber immer mehr in Schwierigkeiten, hat sich auch Feinde geschaffen, wenn die Dinge nicht so klappten, wie sich seine Klienten sich das wünschten und kam ins Gefängnis. Und in der Untersuchungshaft, zuerst mal was Untersuchungshaft, hat er das Neue Testament entdeckt. Und genau das erlebt, was viele, viele Menschen erlebt haben beim Lesen des Neuen Testaments. Er war angerührt, tief angerührt. Aber er wusste nicht so genau, er hat sich interessiert für diesen Jesus, aber wie komme ich in Kontakt mit ihm? Und hat dann durch ein Buch, das er geschenkt bekam von seinem Vater, der ihn besucht hat, wo der Verfasser das ganz klar schreibt, wie das geht mit dem Herrschaftswechsel und wie man das machen kann. Und das hat er getan, hat ein Gebet formuliert und hat in diesem Gebet einfach all das auch gebracht, wo er erkannt hat, was er falsch gemacht hat, hat wirklich die Wahrheit über sich zugegeben und Gott gesagt. Und dann ihn gebeten, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, offenbar dich mir, ich will dir gehören, ich will mit dir leben. Also so die klassische Bekehrung zu Gott. Und er hat dann auch die Bestätigung bekommen, am Anfang gar nichts geschehen, gar nichts gespürt, aber hat dann ein Erlebnis gehabt im Gefängnisgottesdienst, wo er wusste, ja, Gott hat mich zu seinem Kind gemacht. Und er hat dann auch als Christ wirklich Wunder erlebt. Er war dabei zu erblinden, weil er Diabetes durch seinen Lebens, Stiel Diabetes bekommen hat. Und der Arzt hat gesagt, es gibt nichts anderes, sie werden blind werden, das geht nicht mehr aufzuhalten. Und er hat gebetet und wurde wirklich, seine Augen wurden gesund. Und er hat sich für einen anderen Gefangenen eingesetzt, für den sie gebetet haben und erlebt, dass Gott da auch wunderbar eingegriffen hat. Leben als Kind Gottes, das ist natürlich ein Leben, das Gott sich wünscht, als ein Leben in der Wahrheit. Und da wieder ist oft entweder von der Wahrheit die Rede, in der wir leben sollen, oder vom Licht. Das ist eigentlich deckungsgleich. Lebt im Licht, lebt als Kinder des Lichts oder wandelt in der Wahrheit. Das lesen wir ganz oft bei den Briefen des Neuen Testaments. Und es ist sehr realistisch, sich klarzumachen, dass wenn man Christ ist, dass das erster Anfang ist, Christ geworden ist, wie auch immer. Es hat mal jemand gesagt, es gibt nur einen Weg zu Gott und der ist Jesus. Es gibt so viele persönliche Wege zu Jesus, wie es Menschen gibt. Also der Anfang ist ganz, ganz wichtig, dass man überhaupt unter die Herrschaft Gottes kommt, in die Wahrheit kommt, bereit wird, in der Wahrheit zu leben. Aber es ist auch wichtig zu sehen, dass wir angefochten sind, dass da dieser Vater der Lüge ist, der uns davon abhalten will. Es ist ein Kampf, der unter die Rubrik Leben in der Heiligung führt, ein Kapitel für sich. Aber was mir ganz wichtig geworden ist im Zusammenhang mit dem Thema Wahrheit ist, dass wir bereit sind, immer neu uns für die Wahrheit zu entscheiden, um Selbsterkenntnis zu bitten. Es gibt eine Stelle in Psalm 139, wo der Beter bittet, prüfe mich, und zeig mir, wie ich vor dir stehe. Zeig mir, wie du mich siehst. Und David sagt in einem anderen Psalm, an Wahrheit im Innersten hast du gefallen. Die Gefahr der Selbsttäuschung, die Gefahr des Irrtums über sich selbst, die Gefahr der Verblendung ist groß bei uns Christen. Und deswegen bittet Jesus im hohepriesterlichen Gebet, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Es hat mich auch sehr unruhig gemacht. Es gibt in der Offenbarung die sogenannten Sendschreiben, wo Jesus den Gemeinden in Kleinasien einfach sagt, wie er sie sieht. Es waren 7 Gemeinden, denen Jesus sagt, wie sie vor ihm dastehen. Und bei nur 2 von ihnen waren es so, dass Jesus sagte, ihr seid in Ordnung, ihr seid eine Gemeinde nach meinem Herzen. Der einen sagt er, du hast den Namen, dass du lebst. Und bist tot. Und der anderen sagt er, ihr meint, ihr seid ganz in Ordnung. Ihr habt alles, was zu einer guten Gemeinde gehört. Und Jesus sagt, ich finde euch. Wenn ich an euch denke und euch sehe, dann wird mir speiübel. Ich würde euch am liebsten ausspucken. So sah diese Gemeinde im Licht Jesu aus, im Licht der Wahrheit. Ein sehr ernster Sachverhalt. Und es würde den Rahmen sprengen, jetzt auch noch über das Leben in der Wahrheit zu sprechen. Das wäre ein Thema für sich, wie das geht und die Heiligung, das immer näher in den Bereich Gottes zu kommen und darin zu leben. Aber ich kann nur bitten, dass wir bereit werden, vor Gott in Wahrheit zu leben, um Selbsterkenntnis zu bitten. Wir Einzelne und auch wir als Gemeinde. Amen.